Gespräche zwischen Hier und Jenseits. Der Frankfurter Seelentalk mit Elke Simmel und Karin Hüber.
Ei gute, gute Masche aus Frankfurt nach Bali. Bei uns ist ja noch morgen. Ziemlich kalt hier, eisig, frostig. Ja, Karin, wie ist es denn auf Bali an diesem Kraftort, an diesem Ort der Spiritualität? Wir haben ja heute unsere Folge Ubud auf Bali, Glastonbury und Dizzy Bodenberg. Wie spirituelle Kraftorte wirken? Wie wirkt denn Ubud auf dich?
Ja, gute aus Ubud, Bali, Indonesien. Ja, wie wirkt Ubud auf mich? Erstmal heiß. Wir haben, ich glaube, 33 Grad gerade. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Also wir sind hier wirklich mitten im tropischen Regenwald, umgeben von Reisfeldern. Also das ist das Optische. Es ist eine spirituelle Kraft, das wird Ubud auch nachgesagt. Also die Geschichte geht da ziemlich weit zurück. Da war wohl mal irgendein Priester im 8. Jahrhundert und der hat sich in Ubud niedergelassen. Hier fließen auch zwei Flüsse zusammen und hat dann den ersten Tempel gebaut. Dann kamen ja noch etliche dazu. Ist eine lange Geschichte. Es ist spirituelles Zentrum der Insel, aber auch künstlerisches Zentrum. Hier sind ganz viele Schnitzer und an jeder Ecke ist ein Tempel. Also von daher allein dieses Optische wirkt schon sehr, sehr spirituell. Bali an für sich hat einen sehr entschleunigten Vibe. Das heißt, man wird automatisch langsamer. Das ist vielleicht auch der Hitze geschuldet. Aber letztendlich wirkt es auf mich ja schon ja, spirituell bereichernd vielleicht. Also ich denke, ich bin offener. Ich bin offener, einfach so, meine Antennen sind mehr ausgefahren. Der Vibe ist schon da. Also jetzt erstmal per se. Wir hatten ja auch ein Retreat, meine Kollegin, die Spiritual Blacksmith, und ich vor kurzem hier auf Ubud, wo wir mit deutschen und amerikanischen Teilnehmern gearbeitet haben. Und da ging es ja auch darum, so Zugang wieder zur eigenen Seele zu bekommen, Spiritualität in sich wieder zu erwecken, die Seelen von anderen wieder lesen zu können, da einfach diesen Zugang auch zur Intuition, der vielleicht verschüttet war, wieder zu öffnen. Und nach einer Woche waren alle happy und haben alle gesagt, es ist ganz viel passiert und es ist für sie auch teilweise Magie passiert.
Und die eine Teilnehmerin, die wir ja beide kennen, die auch bei uns in einigen Fortbildungen war in Frankfurt, hat sie einen Unterschied gemerkt in der Arbeit, in der medialen Arbeit? Also war das anders dann vor Ort?
Ich denke, es war anders. Vielleicht aber auch dem geschuldet, dass sie wirklich weit weg von zu Hause war. Denn wenn sie bei uns Kurse macht im Frankfurter Dreiklang, da fährt sie natürlich abends wieder nach Hause. Da ist der Alltag dann wieder da. Und sei es jetzt Bali oder sei es nicht Bali, vielleicht hätte sie den Effekt auch in der Eifel gehabt, weiß ich nicht, nur ein paar Grad kälter. Aber letztendlich, sie hat gesagt, dieses sich reinfallen lassen, aber auch diese ganz neue Umgebung, erstmal damit klarzukommen, man ist im Dschungel. Und abends die Geräusche zu hören, da laufen dann halt auch die Geckos übers Dach und schreien. Und das war für sie jetzt vielleicht ein bisschen herausfordernd am Anfang. Und dann hat sie auch gesagt, nach ein paar Tagen hat sie ein paar Ängste vielleicht losgelassen, den Widerstand aufgegeben. Und da konnte sie sich nicht nur in die Natur reinfallen lassen, sondern auch mehr in ihr eigenes spirituelles Empfinden. Also von daher denke ich, ja, da ist viel passiert bei ihr, ja.
Das bedeutet ja eigentlich, wenn ich mir das so überlege, dass es dann auf der einen Seite der Ort ist, wo man sich befindet. Da gehen wir später vielleicht noch ein bisschen drauf ein. Du hast gesagt, auch in Ubud, durch einfach durch die Durch den Ort an sich mit den zwei Flüssen, die sich da verbinden. Da gibt es ja auch viele Theorien über spezielle erdmagnetische Strahlen, die hier und da an Kraftorten speziell da sind. Ist es aber doch so, wenn ich dich jetzt verstehe, von dieser Woche, wo ihr den euer Retreat hattet, wo es ja auch um Selbsterfahrung ein bisschen und auch um die Arbeit mit der eigenen Seele ging, so wie ich das in der Ausschreibung gelesen habe, ist es dann trotzdem irgendwo noch mal förderlicher, wenn man so aus dem Alltag rausgeht, vielleicht auch sich auf eine Abenteuerreise begibt, die ja mit Indonesien von Deutschland aus gesehen definitiv da ist. Ja, allein der Hinweg ist ein gewisse braucht eine gewisse Zeit und aber auch eine gewisse Koordination. Und dann kommt man an. Auf Bali selbst war jetzt noch nicht dort, weil hohe Luftfeuchtigkeit nicht so mein Favorit ist. Aber was ich so weiß, ist, dass man dann schon so ein bisschen eigentlich fast in der Infrastruktur ankommt, wo man schon fast über so ein Dritte Weltland sprechen kann in ein paar Dingen, aber dann wiederum auf der anderen Seite auch eine absolute Überentwicklung hat und Technologisierung und meine Fahrer bestelle ich nur über WhatsApp und sie essen auch nur über WhatsApp. Also da ist ja so eine ganz interessante Mischung. Und dann kommen die da alle hin. Ja, ein U-Boot, dann, du hast mir mal ein Bild geschickt von unterwegs, da war so ein Post-it an so einem Pfosten, da waren ganz viele Kurse. Ja, da kann ich ja eigentlich jeden Tag irgendeinen Kurs machen, um mich weiterzuentwickeln. Wie ist das denn da?
Genau, ja, also ich war vor 30 Jahren das erste Mal in U-Boot. Da bin ich mit dem Rucksack durch Südostasien gereist und da war das so ein verschlafenes Nest. Da gibt es den Monkey Forest, den Affenwald, wo halt die Affen rumspringen und die Sonnenbrillen klauen. Das war aber so das Highlight damals. Sehr viel mehr war da einfach nicht. Und dann war ich vor 3 Jahren da und dann dachte ich, oh Gott, das Ding ist explodiert. Und auf der Hauptstraße in Ubud, da ist ständiges Verkehrschaos, so muss man sich das vorstellen. Ein Auto am anderen, man kommt nicht vorwärts, braucht teilweise für einen Kilometer, eine Stunde, weil einfach nichts vorwärts geht. Ständiges Gehupe, Krach, Abgase. Also um dem einfach auch mal so ein bisschen die andere Seite dann zu erzählen. Ich denke, da ist halt viel auch ins Rollen gekommen, auch durch diesen Film damals, Eat, Pray, Love mit Julia Roberts. Die ist ja da rumgefahren, die war in Italien und war es noch irgendwo, das habe ich jetzt gerade vergessen, aber auf jeden Fall auch in Ubud, Bali. Ach, in Indien war sie noch im Ashram, genau, da musste sie den Boden putzen, wenn ich mich erinnere. Und da hat sie einen spirituellen Meister getroffen, wenn ich das noch im Kopf habe. Und der hat halt mit ihr gearbeitet und hat ihr da selber auf die Sprünge geholfen, sich selber zu finden. Und ich glaube, den gab es tatsächlich, oder der Schauspieler war auch Priester. Das ist hier manchmal, ist das gar nicht so klar und das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Aber der Film hat natürlich Unmengen von Menschen angezogen, die alle diesen Meister gesucht haben und oder die eigene Erleuchtung oder den Sinn im Leben. Und so ein Hollywood-Schinken, der zieht natürlich auch Millionen in die Kinos. Das heißt, wenn da nur ein Bruchteil nach Ubud kam, da war es da schon voll. Naja, aber es ist halt wirklich so. Es ist teilweise ein Überangebot. Man kann an jeder Ecke Yoga machen. Dafür ist es auch bekannt. Man hat überall die Yoga-Shalas und man sieht dann teilweise auch die jungen Girls im Yoga-Outfit rumrennen. Und es gibt ja auch spezielle Yoga-Moden in Ubud und die verkaufen teilweise spirituelle Yoga-Hosen, habe ich gesehen. Fand ich interessant, aber gut.
Was ist
Und
da dann besonders? Die nennen die sich Spiritual Yoga Wear oder wie werden die genannt? Sind die
ja, genau. Ja.
eingeweiht oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich war in so einem Laden drin und dachte so, aha, ja gut, war eine Lotusblume drauf
Och komm,
und
bring doch eine
Kokolo.
mit, bring doch eine mit, dann werden wir noch spiritueller.
Klappt es vielleicht auch besser mit meinem Yoga? Keine Ahnung. Also es ist wirklich an jeder Ecke. Oder so ein Kristalle kann man hier überall kaufen. An jeder Ecke irgendwelche Smoothie Bowls und vegan und gesund und grün und nochmal gesund und nachhaltig und was weiß ich alles. Also es ist schon viel. Aber man hat natürlich immer die Möglichkeit, sich dem ein bisschen zu entziehen. Wir hatten unser Retreat ein bisschen außerhalb in den Reisfeldern und da ist es ruhig. Man kommt dann auch mit dem Auto nicht hin. Wir mussten mit Scootern von dem Gasthaus dann da hochgefahren werden. Das waren so 5 Minuten. Aber es ist natürlich abenteuerlich. Man kommt da an, wird irgendwo an der Straße dann rausgelassen, wo wir den Treffpunkt hatten. Und dann wird der Scooter dann bestellt und ein Koffer kommt auf einen Scooter und man selber setzt sich hinten drauf. Ja, also dann geht es bergauf und bergab. Die fahren ja da mit einer Sicherheit. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, ist das schon mal das erste Abenteuer. Und was du gesagt hast, ja, was ich dir geschickt habe, also das war wirklich ein Überangebot. Dann irgendwelche 20-Jährigen, die dann mir Kurse verkaufen wollen, mein inneres Kind zu finden. Oder selbsternannte Schamaninnen, die dann da durchs Dorf schwadronieren, auch irgendwie blutjung. Wo ich denke, ja, Gott, Mädel, vielleicht ein bisschen Lebenserfahrung. Aber gut, also das ist wie gesagt so mein Blick auf die Dinge. Aber es ist viel Angebot dort, ja, definitiv.
Das klingt irgendwie so ein bisschen befremdlich für mich, wenn ich so Schamanismus bei 33 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit oder auch so, ich sage jetzt mal, so klassische keltische Rituale, aber auch Medialität. Also was wir ja hier machen, die klassische Medialität jetzt auch so wie es so ein bisschen entstanden ist in Amerika und England, der English Spiritualism oder American Spiritualism, dann in so einem anderen Umfeld zu praktizieren. Das würde mich auch mal interessieren, ob das anders ist. Also ob du es anders empfindest, ob so eine Unterrichtsstunde dann anders ist. Allein schon durch die Hitze muss man da natürlich auch mit der Energie haushalten. Aber wie fühlt sich das denn an? Also man ist ja wie so eine, man bringt ja quasi eine andere, nennen wir es auch mal Religion, den Spiritualismus auf eine Insel, die eigentlich vom Buddhismus und Hinduismus geprägt ist. Und wie seid ihr denn dann damit umgegangen in der Woche in eurem Retreat?
Gut, also ich muss sagen, fast ganz Indonesien hat ja irgendwie tausende von Inseln, sind muslimisch. Nur Ubud ist hier so wie so eine Insel, wo Hindus leben. Das heißt also, man hat überall diese Tempel und mit Opfergaben davor und die Hindus, die sehr viel Zeremonien auch machen, man sieht immer irgendwas. Es hat sich gut zusammengefügt, weil ich glaube, das spreche ich nicht nur von mir, sondern auch von den Teilnehmern. Die Hindus haben eine sehr offene Art, eine sehr freundliche Art und allein dieses Gefühl, dass sie praktisch auch sagen, so, du kannst in meiner Religion teilnehmen. Und wir waren auch bei einer Zeremonie und wir waren auch bei so einer Reinigungszeremonie im Wasserfall. Die machen uns die Türen auf. Das ist jetzt nicht so, wie wenn ein Indonesier vielleicht das erste Mal nach Deutschland in die katholische Kirche will, einen Gottesdienst. Ich glaube, da sieht es anders aus. Also, weil ich sage, du verstehst das nicht, was hast du für eine Ahnung, du bist kein Christ. Also nehme ich mal an, ich unterstelle das jetzt einfach mal. Und nein, aber die sind unheimlich offen. Also da ist man wirklich, man wird aufgenommen und die sagen so ein bisschen, naja, jetzt beten wir zu dem Gott und dem Gott des Dschungels und dann gibt es die Mutter Bali, die Schützerin der Insel und dann kriegt man Räucherstäbchen und Opfergaben, die man dann auch da in diese Altäre legt und die sind da pragmatisch so ungefähr und gesagt, wenn du das mit offenem Herzen machst, da kannst du da auch beten. Ohne mir den Stempel des Hinduismus da jetzt aufzudrücken. Und das macht's offen und da fühlt man sich wohl, man fühlt sich willkommen. Und natürlich sind wir alle aus Westernes, aber trotzdem, ich habe mich nie abgelehnt gefühlt oder ausgeschlossen. Und ich glaube, und das hat letztendlich unserer medialen Arbeit auch geholfen, weil letztendlich konntest du dich aufmachen und als wir auf Seelenebene gearbeitet haben, das heißt also Seelenreadings miteinander gemacht haben, Seele ist Seele. Erstmal. Ob die Seele gerade in Deutschland sitzt oder auf Bali, letzten Endes, das ist egal, also von der Arbeit. Und dann haben wir ja auch mit der geistigen Welt gearbeitet. Auch da meine Verstorbenen, die Verstorbenen von Teilnehmern, das ist ja auch wurscht, denen, wo wir jetzt gerade sind, physisch. Aber ich glaube, es ist wirklich diese Offenheit hier und wirklich dieses Spirituelle, dass man eben überall die Tempel hat, dass man überall die Opfergaben hat, die Räucherstäbchen, die hier überall da vor sich hindampfen. Und eine unheimliche Freundlichkeit der Balinesen. Also so viel lächelnde Gesichter wie hier in den letzten 2, 3 Wochen, die ich hier bin. Habe ich, glaube ich, in den letzten 3 Jahren in Deutschland nicht gesehen. Muss man
Ja,
sagen.
ja. Ja, das ist ein guter Punkt, weil das bringt mich jetzt auch gleich zu dem Bereich, wo ich so ein bisschen ursprünglich auch herkomme aus der Psychologie. Jung hat ja immer, also Carl Gustav Jung hat ja immer gesprochen von dem kollektiven Bewusstsein, von der kollektiven Realität und dass man auch Orte kreieren kann durch die Art, wie man quasi die Energie, die wir Menschen dort hineingeben. Und jetzt stelle ich mir in Vorbereitung auch auf unser Gespräch heute, habe ich mir so überlegt, dass wahrscheinlich, das ist so ein bisschen jetzt meine These, die Orte von ihrer Landschaft, vielleicht weil sie besonders ruhig waren am Anfang, als sie noch keiner kannte, oder eine besondere Ausstrahlung hatten, rein von der Landschaft her, Menschen eingeladen haben, sich dort zu treffen, dort Rituale zu machen, vielleicht auch zu beten. Und durch das Kollektive ist dort die Energie erst entstanden. Wenn du jetzt sagst, was du jetzt so spürst und auch jetzt in U-Boot, dass die Menschen auch alle, ja, die meisten positiv sind. Gut, viele Westerner entfliehen natürlich der Kälte hier. Auch das ganze Jahr sind ja dann im Sommer, in unserem Sommer sind dann die Australier auf Bali und dann bringen die ihre Energie mit, weil der dann bei denen Winter ist. Also das kommen immer Menschen mit einer, auf der einen Seite einer Hoffnung, aber auf der anderen Seite auch, glaube ich, mit positiver Energie, aber auch natürlich mit sehr viel Seelenmüll. Ja, ich glaube, einige bringen da auch ganz schön mehr Gepäck mit, wie das, was eigentlich nur im Koffer drin ist, sondern so ein bisschen die Probleme und vielleicht auch so ein bisschen die Sorgen, die sie zu Hause haben. Und dann ist natürlich der Ort an sich mit der Kraft ganz wichtig, um auch diesen Müll irgendwo aufnehmen zu können. Hast du da Erfahrungen jetzt vor Ort gemacht? Mit
Muss mal
Menschen, die
überlegen.
so Probleme mitgebracht haben?
Muss ich jetzt mal wirklich überlegen. Also dadurch, dass wir jetzt halt in unserem Retreat da sehr zusammengeschweißt waren, habe ich jetzt von außen nicht so viel erlebt. Aber als ich tatsächlich vor 3 Jahren da war, da habe ich ein paar Leute kennengelernt, die wirklich mit Burnouts kamen und alle Hoffnung wirklich auf U-Boot oder in U-Boot gesteckt haben. So ungefähr, ich komme aus dem Flieger raus und dann wird mich diese spirituelle Kraft oder Energie dann überrollen und wird mir helfen zu heilen. Und das ist es natürlich nicht, weil, wie du sagst, man bringt sich selber mit, man bringt seinen Müll mit. Und egal, wo du sitzt, letztendlich an dir selber arbeiten musst du immer. Und es macht ja hier vielleicht, es wird ja ein bisschen leichter gemacht hier unter der Sonne und mit schönen Zeremonien. Aber man darf keine Illusion haben, dass das hier wie so Aladdin aus der Wunderlampe alle Probleme weg sind. Nee, das ist es nicht. Das ist es
Ja,
tatsächlich nicht. Nee.
weil ich
Ja.
hab mir auch überlegt, was ja, wenn wir jetzt mal weggehen von Indonesien, weil wir haben ja heute so diesen Talk grundsätzlich über das Thema Kraftorte. Und wir beide waren ja schon in Glastonbury in England und auch oben auf dem Hügel, das Glastonbury-Tor. Und da könnte man sich ja so auch ausdenken, ja, vor lauter Energie kann ich da zwei, dreimal durchlaufen und dann bin ich gereinigt und alles ist wieder gut. Und da oben finden ja auch immer mal wieder oder häufiger Zeremonien statt und auch so Mitternachtszeremonien. Manche haben schon erzählt, sie haben irgendwelche nackten Leute da rumrennen sehen, ja, bei Vollmond. Also auch da ist ja in Glastonbury auch ziemlich viel los und aber auch. Da ist so die Frage, kann denn ein Kraftort oder für was ist denn der gut? Für was kann ich den denn nutzen? Und gerade in der Entwicklung als Medium oder in der medialen oder spirituellen Entwicklung, wann ist er von Nutzen und wann ist er vielleicht, kann er mir gar nichts beitragen? Also zu meiner eigenen Entwicklung. Oder was kann ich tun, damit ich mehr davon hab?
Ja. Nee, das ist eine interessante Frage, weil ich habe mir natürlich da auch meine Gedanken gemacht in Vorbereitung auf unseren Talk. Und ich glaube, letztendlich ist die Wirkung von so einem Kraftort individuell. Und deshalb würde ich eigentlich den Leuten, die da jetzt zuhören, sagen, boah, wo fahre ich hin? Ans Herz legen, viele Kraftorte zu besuchen und da mal zu gucken, wie das wirkt. Weil was habe ich denn davon, wenn ich jetzt hier nach Indonesien komme oder nach Bali? Ubud ist ja noch nicht mal am Meer, muss man auch dazu sagen, das ist im Dschungel. Und ich denke irgendwie, ich gucke da aufs Meer und bin im Fünf-Sterne-Hotel, die gibt es hier auch eher nicht. Und bin total enttäuscht und sehe nur die Müllberge, die es hier auch gibt. Also es geht ja auch durch die Presse. Ja, die gibt es auch, aber man kann auch das Schöne sehen. Und das Ganze nimmt mich so mit und dann leide ich vielleicht noch unter der Hitze. Das ist ja also, nee, ich spüre überhaupt keine Kraft. Und dann sitze ich im kalten England auf dem Tor oder an dem Tor. Es ist ja da auf diesem Hügel. Wird ja auch als Avalon bezeichnet, also das ehemalige Avalon, König Artus und so. Und da spüre ich plötzlich, wie es da durch mich durchströmt. Also von daher, ich denke, die Orte geben Kraft ab, aber letztendlich, so wie wir alle unterschiedlich sind, so empfinden wir es wahrscheinlich auch unterschiedlich. Oder du sitzt an einem Ort und denkst, was soll denn das alles? Das ist überhaupt nicht mein Ding. Oder vielleicht wird sogar die Energie als negativ empfunden. Keine Ahnung.
Ja, und dann haben wir ja auch noch so ein bisschen eventuell den Placebo-Effekt, dass wir denken, dass wenn wir an einem Ort sind, der bekannt ist als Kraftort, dass er wirken muss. Und Kraft unserer Gedanken können wir natürlich unser Immunsystem beeinflussen. Ja, wir können auch unsere Psyche beeinflussen. Und dann könnte man ja auch sagen, Kraft unserer Gedanken, weil wir davon ausgehen, dass das ein Kraftort ist, fühlen wir uns danach besser. Aber auch dann ist es ja okay. Dann hat ja der ganze Prozess genau das getan, was wir wollen, nämlich dass es uns im Endeffekt danach besser geht. Aber wie du schon sagst, es muss nicht jeder irgendwie 16 Stunden im Flieger sitzen, um an den Ort schlecht hinzukommen, wo man vielleicht denkt, da ist jetzt derzeit die meiste Energie, weil die, nennen wir es mal so, solche Gruppen, solche spirituellen Gruppen, die wandern ja auch. Also wir alle kennen ja gewisse Orte auf der Welt, sei es jetzt Sedona in Amerika, was eine Zeit lang in war. Ja, oder es gibt jetzt auch in Portugal unten zwei, drei Orte, die ganz in sind. Also es gibt ja auch so eine Wanderschaft dieser Gruppen. Und jedes Mal, glaube ich, wenn die, nennen wir es mal, die Spirituellen wieder auf Wanderschaft gehen, dann entstehen wieder neue Orte. Und da bin ich wieder bei dem Punkt mit, können wir nicht selbst diese Orte kreieren? Und ich glaube, das ist meine Idee ist eigentlich, dass wir es sind, die die Orte kreieren. Also die aus einem schönen Ort noch einen energetischeren Ort machen, wenn wir das Positive mitbringen. Ich hatte jetzt zum Beispiel, war ja auch ein bisschen unterwegs im kalten Nordosten, ja, in Riga über Weihnachten. Und da war ich in einer Kirche, wo ich genau das Gegenteil gespürt habe. Ja, also ich bin in die Kirche hineingegangen und habe sofort gemerkt, dass mich der Ballast, die Trauer, die Hoffnungslosigkeit, auch die Angst, fast schon, ja, wie soll ich sagen, so massiv überwältigt hat, dass ich keinen Schritt weiter da reingehen konnte. Ich bin dann so ein bisschen am Rand stehen geblieben. Da gab es ganz, ganz tolle Ikonen, die alle angeguckt haben. Die Touristen sind da alle vorbeigerannt und ich stand da und es war mir nicht möglich, auch nur einen Meter weiter reinzugehen. Und das war für mich so ein Zeichen, ja, der Ort ist für viele ein Kraftort, weil sie dort einfach ihre Sorgen, ihren Ballast, ihre Trauer abladen. Aber wir brauchen natürlich an diesem Ort auch wieder die Konzerte, die Gebete, die Gesänge, um wieder die leichte Energie dort reinzubringen. Und von dem her hat mir das auch wieder gezeigt, dass beide Pole wichtig sind. Einmal brauchen wir die Orte, um uns so, sage ich jetzt mal, so ein bisschen leer zu machen, um ein bisschen was abzuladen, aber halt auch was mitzunehmen. Und da verlangen wir schon viel von so einem Ort. Ja. Und
Ja, das stimmt.
das ist so was, wo ich immer wieder drüber nachdenke, dass wir es sind in der Gemeinschaft, dass es das Kollektiv ist. Und interessanterweise hat ja auch mal eine Studentin bei uns in Frankfurt die Energie gemessen. Wir haben jetzt ja dann
Ja.
die Räumlichkeiten hier in Frankfurt. Seit, lass mich überlegen, 10 oder 12 Jahren sind wir jetzt im Frankfurter Dreiklang. Und eine Studentin hat just for fun, weil sie sich da selbst mit beschäftigt hat, mit der Messung von Energie an Orten, hat sie da so was mitgebracht. Ich weiß es jetzt im Detail nicht mehr, aber sie hat da irgendwie den höchsten Wert gemessen bei uns in den Räumlichkeiten. Und da kann man eigentlich dann fast gar nicht mehr von Placebo-Effekt sprechen, wenn nämlich neue Klienten reinkommen. Ich glaube, dir geht es auch so, die noch nie bei uns waren, auch in der Einzelsitzung, und die kommen rein und die merken sofort, dass im Raum etwas anders ist. Und das kann ja dann kein Placebo-Effekt sein, weil die wissen das ja nicht, dass wir da eine hohe Energie, also bis jetzt wissen sie es nicht. Ab jetzt weiß es jeder. Ja, aber du arbeitest ja auch gern hier in Frankfurt, in den
Sehr.
Räumlichkeiten.
Ja. Nee, das stimmt. Also das ist sehr unterstützend auch, nicht nur bei den Einzelsitzungen, sondern auch in unseren Kursen, was unseren Studenten dann ja auch immer wieder hilft, die dann teilweise sagen, ach, wenn ich im Dreiklang bin, da ist immer alles so leicht und dann übe ich zu Hause und dann wird es so schwerfällig. Ja klar, das liegt da dran. Und natürlich auch die Gruppe, die drumherum ist. Also die das natürlich auch unterstützt. Also ja. Ich glaube letztendlich, weil du gesagt hast, Placebo-Effekt, da habe ich jetzt gerade so ein bisschen nachgedacht. Wir hatten ja eine Zeremonie, die nannte sich Reinigungszeremonie unter dem Wasserfall. Und war die ganze Gruppe von uns. Und wir sind dann mit unseren, wir haben dann so Opfergaben gekriegt, ein Räucherstäbchen und hatten dann eine Frau, die uns durchgeführt hat zu verschiedenen Altären. Und die hat dann immer gesagt, so, und jetzt hier eine Opfergabe, da. Und dann für den und den Gott und den Hüter der Schlucht und was weiß ich. Also es waren ganz viele. Und dann letztendlich sind wir, da es ja eine Reinigungszeremonie und der Wasserfall war, dann letztendlich auch zum Wasserfall gekommen. Es waren zwei Wasserfälle. Und der eine Wasserfall hat so gesagt, so, und jetzt stellt ihr euch da drunter und schreit alles raus, was ihr abgeben wollt, was ihr nicht mehr braucht. Da haben wir gebrüllt, genau. Dann der nächste Wasserfall hat so gesagt, und das ist der Happy Wasserfall. Und hier tanzt ihr, singt ihr und freut euch und bringt alles ins Leben, was euch happy macht. Haben wir auch gemacht. Dann gab es dann noch eine Abschlusssegnung vom Priester mit Kokoswasser über dem Kopf und Reinigung und nochmal Reinigung. Also wir sind alle anders rausgegangen, als wir reingegangen sind. Und jetzt kann man natürlich provokant fragen, war es ein Placebo-Effekt? Aber ich habe mir da auch Gedanken gemacht, weil das sehr, sehr nachhaltig für uns alle war. Aber dann auf der anderen Seite dachte ich mir, es ist eigentlich egal. Es hat was bewirkt. Und das
Ja,
noch in
als,
der
als,
super
ja.
Kulisse.
Als Therapeutin würde ich jetzt sagen, ja, Ziel erreicht, weil die Kraft der Gedankenwiderwirkung gezeigt hat, nämlich dass wir durch solche Erfahrungen uns einfach danach besser fühlen. Und wenn du mir diese Erfahrung jetzt erzählst, kann man ja sowas auch zum Beispiel in einer Hypnosesitzung einfach virtuell erleben. Und unseren Zellen und unserer Psyche ist es relativ egal, ob wir das wirklich erleben in Form von ich stehe unter Wasserfall in echt oder ob ich das in einer Hypnosesitzung in dieser Tiefe erlebe. Und da ist es wirklich nachgewiesen, wissenschaftlich, dass die Wirkung identisch ist. Das heißt, wenn man jetzt klimaneutral sein möchte, könnte man sagen, ich spare mir die Reise nach Bali, ich mache eine Hypnosesitzung und stelle mich unter den Wasserfall. Aber natürlich ist der Wasserfall mit dem ganzen Drumherum meines Erachtens dann doch noch viel wirksamer. Und ihr habt es als Gruppe gemacht, ihr habt auch die Woche zusammen verbracht. Und das ist wieder so der Bereich, wo ich sage, das ist doch das, was es irgendwo auch ausmacht, in dieser spirituellen Arbeit, nämlich mit anderen zusammen was zu erleben, was uns dann in irgendeiner Form immer bleibt als Andenken an die Zeit, die wir da zusammen verbracht haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich will jetzt aber noch auf einen Ort eingehen, der ist nämlich völlig unbekannt und du hast, glaube ich, mal ein kurzes YouTube-Video drüber gemacht. Das ist Dizzy Bodenberg, die Hildegard von Bingen, die ja von Frankfurt aus gar nicht so weit entfernt residiert oder gelebt hat und auch viel gereist ist, ja. Hier auch zwischen, ich glaube, Gelnhausen und drüben am Rhein und die war ja und dann hinten im Hunsrück, Dizzy Bodenberg, ganz viel unterwegs auch. Und sie ist ja auch bekannt als Heilerin, aber auch als Medium. Auch sie hat ja Informationen aus der geistigen Welt empfangen. Und Dizzy Bodenberg, wir waren ja beide schon dort im Hunsrück auf dem Dizzy Bodenberg, hatte sie ja das Kloster auch quasi geleitet. Und da stehen ja noch so ein paar Ruinen. Und da ist uns beiden damals aufgefallen, dass das schon auch noch mal eine ganz spezielle Energie ist. Was ist denn dazu deine Meinung jetzt? So, du hast ja viele Orte erlebt.
Ja, also ich bin ja auch in Rheinhessen geboren. Deshalb ist mir die Hildegard von Bingen auch Rheinhessen natürlich sehr am Herz. Aber es ist tatsächlich so. Sie, wie du gesagt hast, sie war Medium, sie war Visionärin, sie hat ja auch den Kaiser Barbarossa teilweise beraten, weil der nicht so richtig wusste mit seinen Schlachtplänen. Und es wurde alles unter den Teppich gekehrt. Das durfte der natürlich öffentlich nicht so sagen. Ja, sie hat diese Frauenklause geleitet, weil damals ja auch so Männer und Frauen getrennt waren. Und jedes Mal, wenn ich oder wir, haben es ja auch schon erlebt, in diesen Ruinen stehen oder sitzen, man ist eigentlich von der Energie eingeschlossen. Also die Mauern stehen ja nicht mehr. Aber mir kommt es immer wirklich so vor, als würde man wirklich in dieser Klause sitzen, als wären da noch Steinmauern. Und man spürt eben auch da diese starke Kraft, vielleicht des Gebets, vielleicht des Glaubens, was ja da über Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis sie dann, also sie hat jetzt keine Jahrhunderte gelebt, aber da wurde ja auch vorher und danach schon gebetet, was sich da einfach entwickelt hat. Und sie hat eben da wirklich ihre Energie und ich sag mal ihren energetischen Fingerabdruck hinterlassen. Absolut bemerkenswerte Frau. Dann ist sie ja in Rheingau gegangen und also erstmal in Bingen hat sie Rupertsberg das Kloster gebaut und als Frau allein und dann mit dem Pferd nach also es ist Hunsrück Nahland nach Bingen zu reiten, da ist man auch schon ewig unterwegs und dann ein Kloster zu bauen und mit ihren Nonnen und dann noch nach Aibingen über den Rhein nochmal ein Kloster gebaut. Das steht ja heute noch bei Rüdesheim. Und auch da kann man diese Kraft spüren von ihr. Auch wenn man mit den Nonnen sich dort unterhält, da kann man auch ja sich mal ein paar Tage mal eine Auszeit gönnen. Wunderbarer Rückzugsort. Und auch die sind so stark in ihrem Glauben, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Aber auch da sind wir dann wieder dabei. Was können Menschen kreieren, was du gesagt hast? Weil die ist dahin und hat gesagt, ja, das ist ein Ort, der passt. Also nicht nur, dass man einen tollen Blick auf den Rhein hat, aber letztendlich da was zu bauen oder bauen zu lassen. Und durch die Kraft der Gebete, des Glaubens oder einfach des Seins zu kreieren, hat es zum Kraftort gemacht, weil vorher waren da einfach nur Weinberge, wenn überhaupt in der Zeit, wenn da überhaupt was war oder fällt. Also das heißt, man kann Kraftorte vielleicht auch kreieren.
Ja, und das ist das, was ich so eigentlich auch so als Quintessenz aus unserem Talk heute rausnehme, dass wir Menschen es sind. Ja, wir können sie kreieren, wir können aber auch negative Orte kreieren, indem wir, wie du schon sagtest, du hast in 3 Jahren in Deutschland nicht so viele lächelnde Menschen gesehen wie jetzt. In den Wochen jetzt in Indonesien. Wir sind es, die auch etwas kreieren. Und wenn ich heute ein Seminar anbiete oder einen Workshop anbiete, dann kann ich das Ganze positiv kreieren. Ich kann dem aber auch ein Drama verleihen und das in eine andere Richtung bringen. Und auch so, glaube ich, ist es mit den Orten, wenn wir alle mit düsterer Miene irgendwo aufschlagen, dann wird der Ort nicht besser werden dadurch. Natürlich gibt es Phasen im Leben, gerade die tiefe Trauer und auch die akute Trauer, mit der wir ja in unserer Arbeit auch ganz viel zu tun haben, die lässt es uns einfach gar nicht zu, ein Lächeln zu haben, weil wir einfach noch so festsitzen und so verschlossen sind. Aber auch da kann so ein ganz kleiner Lichtblick, ja, und wenn es nur ein ganz kleines eine Kerze ist, die Licht macht in einem dunklen Raum. Das kann es dann schon sein, was wir positiv wahrnehmen. Jetzt möchte ich noch auf eine Sache abschließend eingehen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Du hast diesen Begriff energetischer Abdruck oder energetischer Fingerabdruck, Blueprint genannt. In Verbindung mit Orten, weil wir bekommen auch sehr oft Nachrichten mit, ich habe ein Haus gekauft und ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Da sind Energien drin, die sollen da nicht, die tun mir nicht gut. Erklär uns doch mal, was ein energetischer Fingerabdruck ist und was das unterscheidet zu einem, nennen wir es mal, wirklich echten Jenseitskontakt.
Ja, gute Frage und auch super wichtige Frage, weil es ist wirklich so, dass da ganz viel verwechselt wird. Ein energetischer Fingerabdruck kann man beschreiben, weil du gesagt hast, da hat jetzt vielleicht jemand ein Haus gekauft und er sagt, bei mir im Haus spukt's. Ich sehe immer wieder einen alten Mann die Treppe hochgehen. Gut, kann sein. Und in der Regel ist es so, dass dieser alte Mann, wenn man ein bisschen recherchiert, in dem Haus gelebt hat. Vielleicht 50 Jahre, 60 Jahre, 80 Jahre und wirklich mit diesem Haus verbunden war. Vielleicht hat er es auch gebaut. Also da ist wirklich eine Beziehung. Und dann ist er vielleicht auch da drin verstorben. Und es ist jetzt nicht so, dass der die Seele dran festhält. Nein, seine Energie hat sich praktisch in die Mauern, in die Wände reingeschrieben, kann man sagen, wie so eine Blaupause. Und das heißt, wenn man immer wieder dasselbe Bild sieht, immer wieder der alte Mann, der die Treppe hochgeht, und man würde den ansprechen und sagen, hallo, hallo, wer sind Sie? Würde der nicht reagieren. Das ist dann wie so ein Dia, das so in der Dauerschleife läuft. Das heißt, da ist keine Kommunikation möglich, weil der Verstorbene, dieser alte Mann, nicht da ist oder seine Seele nicht da ist. Die ist in der geistigen Welt und es ist wirklich nur so ein Abdruck, energetischer Abdruck von ihm. Großer Unterschied zum Jenseitskontakt. Ein Jenseitskontakt ist immer ein Zwei-Wege-Kommunikation. Das heißt, du kannst mit den Leuten kommunizieren in der geistigen Welt, aber sie auch mit dir. Das heißt, es geht hin und her, so wie du dich mit jemand unterhalten kannst. Frage, Antwort oder Austausch, Gespräch. Und das ist wirklich der ganz große Unterschied, den man sich bewusst machen muss.
Das heißt, in dem Fall würde ich dann versuchen, selbst als Laie in Kontakt zu treten mit diesem alten Mann, wenn ich merke, ich bekomme überhaupt gar keine, also auch das Bild verändert sich nicht. Das ist ja meistens eine visuelle oder auch eine akustische Wahrnehmung. Dann ist höchstwahrscheinlich wirklich einfach nur dieser Blueprint an diesem Ort. Und wenn ich aber merke, dass sich was verändert, auch in der Energie, wenn ich ihn darauf anspreche, dann könnte ich höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass es eine verstorbene Seele ist oder dieser Mann in der geistigen Welt ist und Kontakt aufnehmen will. Vielleicht will er mir ein paar Tipps geben zum Hausumbau oder was auch immer. Vielleicht liegen ja noch ein paar Kilo Gold im Keller. Ja, kann ja auch sein, dass er mir die Kellertür zeigen will. Also von dem her wäre es dann ganz wichtig, dass man ihn auch hört. Ja, okay. Das war mir wichtig, weil gerade in Verbindung mit Orten wird immer von bösen Seelen, guten Seelen, ja, da ist immer so viel drumrum. Und nur, dass unsere Zuhörer auch wirklich sich damit beschäftigen, was sind dann die Unterschiede. Und da kann man auch, das kann man auch nachlesen in der Literatur. Oder auch bei uns in den Einsteigerkursen. Das sind so die Basisdinge, die wir einfach lehren, damit man ein gutes Fundament hat und da auch dann gut mit seiner eigenen medialen Entwicklung starten kann. Ja, da haben wir jetzt ja heute ganz, ganz viel über die Kraftorte erfahren und ich glaube, so ein bisschen zusammenfassend kann man sagen, so als Fazit, wie du auch sagtest, jeder sollte für sich selbst herausfinden, was ein guter Ort ist und was vielleicht ein Ort ist, der, nennen wir es mal, marketingtechnisch ein bisschen überbewertet ist. Für mich ist heute auch ein Fazit, dass wir Menschen uns auch Orte selbst kreieren können, indem wir aber auch im Kollektiv, also ich sage immer, mehr als drei oder vier sollten dann schon zusammensitzen, weil wir dann einfach die Energie bündeln und dann auch so einen Ort energetisch aufladen können. Und das merkt man ja auch an Kursen, die jetzt längere Zeit dauern, dass sich quasi von Kurstag zu Kurstag dann die Energie immer weiter erhöht. Das hatten wir auch letztes Jahr, als wir in Also 25, als wir in Somerset waren, ist ja nicht weit von Glastonbury, mit unserer Gruppe in dem alten englischen, nennen wir es schon fast Adelssitz, dass wir gemerkt haben, dass im Verlauf der Woche sich die Energie immer mehr verdichtet hat, aufgebaut hat. Und wir fahren jetzt ja 26 wieder mit der Gruppe dahin und auch da wird es noch ein Stückchen weiter dann gehen, weil wir jetzt schon im dritten Jahr dort arbeiten. Und auch die Liz, die das Haus managt, auch sie sagt, mit jeder Gruppe, wo Menschen arbeiten, sei es als in der Heilung oder auch in der klassischen Mediumship, dass sie merkt und spürt, dass das Haus energetisch wie so aufgeladen wird. Und das ist für mich wieder so ein Zeichen, wenn ich die Geschichten höre, ja, wir sind es. Wir sind eigentlich die Kraftorte. Kann man das so sagen, abschließen, dass wir Menschen die Kraftorte auch sind?
Ja, schon, ja. Und sie halt auch wirklich ja, kreieren, wie du sagst. Ich meine, wir werden, Spiritual Blacksmith und ich werden das Retreat auch nächstes Jahr wiederholen. Vielleicht noch ein bisschen hier und da verfeinern. Vielleicht kommt der eine oder andere ja wieder. Gleicher Ort, Ubud, gleiches Gasthaus. Und ich denke, da haben wir jetzt auch schon ersten Grundstein gelegt, da in der Schala, wo wir gearbeitet haben und mitten im Regenwald. Und die Leute, die waren auch so super nett, die da gearbeitet haben. Also und freuen sich auch, dass wir wiederkommen. Das heißt, da ist auch was passiert.
Sehr schön.
Und auch da, man muss ja immer mal einen Anfang setzen.
Genau,
Genau.
genau. Ja, dann freuen wir uns alle auf 2026, was das so bringt, ja, und was wir da noch alles so erleben. Und der ein oder andere oder die ein oder andere wird vielleicht jetzt nach dem der Podcast-Folge die Wanderschuhe schnüren und auf den Disi-Bodenberg hochwandern, aber bitte nicht alle auf einmal, sonst da sind die gar nicht gewappnet dafür. Oder aber an einen Ort zurückkehren, wo ihr vielleicht schon mal wart, ja, wo ihr vielleicht bei einer Wanderung gemerkt habt, Mensch, da ist eine Wegeskreuzung, da habe ich mich mal auf die Bank gesetzt und da war irgendwas anders, das hat mir gut getan, die Energie. Oder viele haben ihre Kraftorte auch am Meer, am Wasser. Sucht euch einfach die Stellen aus, wo ihr euch wohlfühlt. Und ich glaube auch, dass man an einem Ort, der gut für einen ist, dass man da auch seine Seele so schön spüren kann. Und das ist ja das, wo wir schon alle so ein bisschen danach streben. Diesen Moment, diesen speziellen Moment, wenn wir unsere eigene Seele wahrnehmen und uns auch eingebunden fühlen, universell eingebunden fühlen, dieses Gefühl der Liebe und des Universellen. Ich glaube, danach suchen wir. Und da kann uns der ein oder andere Kraftort wirklich gut dabei unterstützen. Ja, dann harren wir der Dinge, was 26 alles für uns bereithält. Und ja, wir freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch. Der ist dann in circa 4 bis 5 Wochen wieder online über das Thema. Da müssen wir uns noch Gedanken machen. Wir haben jetzt einige E-Mails auch bekommen, Zuschriften und müssen mal wieder ein bisschen sortieren, was euch als Hörer oder Hörerin am meisten interessiert. Aber seid gespannt. Es wird nicht langweilig werden mit uns und in
Nee.
diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute, gutes Gelingen, happy 2026.
Ja, auch von mir alles Gute, schönes neues Jahr. Tschüss.
Tschüss.